Gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dies hat Jesus gebetet am Kreuz, angesichts großen Leids und trotz schreienden Unrechts, das ihm widerfuhr. Könnte es sein, dass Jesus angesichts unseres Verhaltens heute stattdessen beten würde: Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen? Wir wissen doch, dass es wirksam wie Gift ist, wenn wir nicht vergeben, nicht vergeben können, nicht vergeben wollen, es einfach unterlassen. Wir wissen doch, wie sehr uns diese Haltung schadet. Wir wissen doch, dass es uns geradezu umbringt, wenn uns selbst nicht vergeben wird. Handeln wir danach? Wann hast du das letzte Mal jemanden ganz bewusst vergeben? Nur innerlich oder hast du es ihm auch gesagt? Ihn und dich damit freigesprochen, die heilende Wirkung von Vergebung entfaltet? Und wann ist dir das letzte Mal vergeben worden? Ist es dir einfach so zugefallen oder hast du aktiv darum gebeten? Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das empfiehlt Paulus in Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist. Was ist möglich? Im Titel dieser Predigt steht Vergeben an erster Stelle. Und ich kann mir vorstellen, dass die Profis unter euch gleich eine gewisse Erwartung damit verbinden. Denn es gibt drei Bibelstellen, die sich unmittelbar bei diesem Thema aufdrängen und auch über die häufig gepredigt wird. Ich tippe mal, die Nummer 1 ist der sogenannte Schalksknecht, wie es Luther übersetzt. Was ist das eigentlich, ein Schalksknecht? Ist das ein Fan von Schalke 04? Nein, mit Fußball hat es nichts zu tun. Auch keiner, der den Schalk im Nacken hätte. Das wäre ja einer mit Humor. Nein, ein Schalksknecht meint jemanden, der es böse meint, ein Bösewicht. Jesus beschreibt hier einen bösen Menschen, der gemein und ungerecht ist. Auf die Details möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ich denke, die Geschichte kennt ihr gut und sie spricht für sich. Darin geht es darum, dass jemand, dem eine Millionenschuld, für ihn geradezu unbezahlbar, erlassen wird, dass dieser nichts Besseres zu tun hat, als wenige Augenblicke später der, der ihm nur einige Tausend schuldet, diesen in den Kerker werfen zu lassen, ihm diese Schuld nicht vergibt. Ihm selbst ist Großes widerfahren, aber zu Kleinem ist er seinerseits nicht bereit. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Deshalb beten wir auch im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weil das einfach keine einseitige Geschichte bleiben darf. Und weil himmelschreiende Ungerechtigkeiten immer zu vermeiden und nicht mit unserem Gott zu vereinbaren sind. Das war auch schon die zweite Bibelstelle, die einem vermutlich beim Thema Vergebung einfällt. Und die dritte ist auch nicht weit, denn Jesus hat die Geschichte vom Schalksknecht erzählt, weil Petrus gefragt hatte, wie oft man denn jemanden vergeben soll. Und Petrus hält sich selbst mit seinen vorgeschlagenen 7-mal schon für sehr großzügig, weil das über das damalige übliche Maß hinausging. Und Jesus, er macht daraus 7-mal 70-mal. Und er meint nicht die rechnerischen 490, sondern er meint damit, dass wir immer vergeben sollen. Ja, aber können wir das überhaupt? Der Grund, warum wir überhaupt vergeben können, der besteht darin, dass uns selbst absolut vergeben wurde. Ist dir das bewusst? Und nicht nur das, uns ist nicht nur absolut vergeben, sondern wir sind sogar gerechtfertigt. Das sagt die Bibel. Was ist denn damit gemeint? Der von mir sehr geschätzte österreichische Leiter einer überkonfessionellen Bibelschule in den Alpen, Hans-Peter Reuer, der hat dafür eine sehr nette Erklärung gefunden, die ich aus seiner Sicht wiedergeben möchte, soweit mir das Österreichische möglich ist. Dabei erfüllt mich Trauer bei dem Gedanken, denn dieser Hans-Peter Reuer ist im letzten Sommer beim Paragliden ums Leben gekommen, genau wie sein Vorgänger dieser Bibelschule. Also, er erklärt Rechtfertigung so: Ich vergesse gern mal mein Geld. Und wenn ich dann in eine fremde Stadt komme, um dort zu predigen, und die geben mir da keinen Kaffee, weil ich viel zu früh dran bin, dann muss ich ja irgendwo ins Kaffeehaus gehen. Also ich gehe da ins Kaffeehaus und sage: Jo, ich hätte ja gern einen Kaffee, aber ich muss gestehen, ich hab mein Geld vergessen. Dann sagt die Kellnerin: Ja, das sieht aber jetzt schlecht aus. Dann sag ich: Tja, ich bin ein Österreicher und hab mein Geld vergessen. Nur einen Kaffee, bitteschön. Und dann spiele ich mit meinem Charme, ja, so mache ich das. Und schließlich sagt sie: Okay, du bekommst deinen Kaffee. Du hast Glück, der Chef ist gerade nicht da. Aber ich sag dir dann: Hau ab und sag's niemandem weiter. Am nächsten Tag gehe ich wieder dorthin. Die Kellnerin kennt mich und ich sie auch. Und ich sag: Echt nett, wieder bei dir zu sein. Und ich hätte gern wieder einen Kaffee. Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Ich hab mein Geld vergessen. Und die Kellnerin wird so ein bisschen nervös und sagt: Nein, das geht nicht. In Deutschland macht man das nicht so. Und ich sag dann: Nur ein einziges Mal. Dann siehst du mich nie wieder. Und sie überlegt und denkt: Das ist ja mal ein Versprechen. Und sie gibt mir einen Kaffee und dann gehe ich halt wieder. Etwas später spüre ich schon wieder Kaffeedurst und ich traue mich wieder in das Kaffeehaus hinein, zum dritten Mal. Hallo, ich hätte gern einen Kaffee, aber rate mal, was los ist. Ich hab mal Geld vergessen. Und dann sagt die Kellnerin: Freundchen, es reicht, hau ab. Aber in dieser Stadt gibt es einen sehr netten Gemeindeleiter. Und er kennt meine Schwächen. Also geht er in das Kaffeehaus, schon bevor ich komme, und gibt der Kellnerin 300 Euro. Und er sagt: Da kommt so ein Typ vorbei. Probleme hat er viel, aber ansonsten ist er ganz in Ordnung. Er ist aus Österreich, der Hans-Peter. Der trinkt so gern Kaffee, aber er vergisst andauernd sein Geld. Hier hast du 300 Euro. Gib ihm einfach so viel Kaffee, wie er will. Und ich weiß nichts davon, dass der Gemeindeleiter sowas macht. Und so gehe ich in das Kaffeehaus und sage: Guten Tag, ihr hättet gern einen Kaffee, aber ich hab mein Geld vergessen. Und die Kellnerin fragt: Bist du Österreicher? Ja, freilich. Bist du der Hans-Peter? Ja, der bin ich. Ich möchte gern einen Kaffee. Gern, bring ich sofort. Setz dich nur hin. Am zweiten Tag gehe ich wieder hin und ich sage: Ich hab mein Geld vergessen. Und sie: Kein Problem. Willst du noch ein Stück Kuchen dazu? Am dritten Tag wieder und so weiter. Und sie gibt mir jeden Tag einen Kaffee, so viel wie ich möchte. Freunde, was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Episode? Beim ersten Mal habe ich an ihre Barmherzigkeit appelliert. Beim zweiten Mal geht es aber um Gerechtigkeit. Sie musste mir den Kaffee geben. Und wisst ihr warum? Er war bereits bezahlt. Und weißt du, warum Gott dir deine Sünden vergibt? Auch sie sind bereits bezahlt. Wenn Gott deine Sünden vergibt, dann ist er gerecht. Gott wäre ungerecht, wenn er dir deine Sünden nicht vergeben würde, wenn du ihn darum bittest. Und das weiß ich von meinem Gott. Er ist nicht ungerecht. Ich weiß, mein Gott ist gerecht und darum wird er mir vergeben. Und er wird auch dir vergeben, denn es ist voll bezahlt und dadurch bin ich gerechtfertigt und du. Und das ist das Evangelium. Aber warum laufen dann so viele Menschen belastet und freudlos durchs Leben? Vielleicht haben sie irgendetwas getan, mit dem sie nicht fertig werden und wo sie nicht glauben können, dass ihnen Gott so etwas vergeben kann. Dabei ist es ihnen schon vergeben. Es ist bezahlt. Wenn du im Namen des Vaters, im Namen Jesu zum Vater kommst, dann vergibt er zu 100%, weil er zu 100% gerecht ist. Wir sind aufgerufen, als befreite Menschen zu leben, nicht als Schuldbeladene. Und der Schlüssel dazu ist Vergebung. Vergebung ist so wichtig. Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten, die zeigt das auch, denn ihm wird zuerst vergeben und dann wird er geheilt. Und zwischen diesen beiden, zwischen Vergebung und Heilung, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang, einen wirklich engen. Es macht krank, nicht zu vergeben. Und es macht auch krank, wenn einem nicht vergeben wird. Umgekehrt hat es eine unglaublich heilende Wirkung, wenn wir beides erleben. Wenn wir vergeben, das macht uns frei. Und wenn uns vergeben wird, dann befreit uns das auch. Und Gott vergibt immer. Das steht absolut fest. Ein kleiner Einschub noch dazu, um auch noch den letzten Zweifel auszuräumen. Als Kind, da wusste ich schon, dass Gott mir vergibt, aber ich war in Sorge. Da kam mir so ein Gedanke und der beunruhigte mich. Wie das denn wohl wäre, wenn ich gesündigt habe und es noch nicht vor Gott gebracht habe? Wenn ich also in so einem Moment sterben würde? Solche Gedanken als Kind. Oder Jesus käme wieder, also zwischen der letzten Vergebung und vor der nächsten, aber nachdem ich wieder gesündigt habe, da hatte ich Sorge, ob mich Gott dann annehmen kann. Konntet ihr mir folgen? Heute weiß ich, dass solche Gedanken Quatsch sind. Denn das wäre ja das reinste Glücksspiel, je nachdem, wann man stirbt oder wann Jesus wiederkommt. Fakt ist doch, dass sich die ganze Zeit nichts an meinem Status verändert hat, als Kind Gottes. Es ist doch genauso, wenn ich mich mal mit meiner Frau streite, was glücklicherweise nur sehr selten vorkommt. Und wenn wir uns dann vertragen, dann frage ich sie ja auch nicht, ob sie mich wieder heiraten will. An diesem Status hat sich die ganze Zeit über nichts geändert. Diesen Status hatten wir auch während des Streits. Das steht doch außer Frage. Und so bleibt auch dein Status als Gottes Kind unangetastet. Gehörst du auch zu den Christen, die zwar glauben, dass die Sünden aus der Vergangenheit vergeben sind, aber bei den Sünden der Vergebenheit, da werden sie schon unsicher und bei den Sünden oder bei der Vergebung der Sünden, die noch in der Zukunft erst geschehen würden, ja, da kommen sie in großen Zweifel. Gehörst du zu solchen Christen? Überleg mal dies. Wie viele deiner Sünden, also deine persönlichen Sünden aus deiner Vergangenheit, aus deiner Gegenwart und aus deiner Zukunft, waren denn Zukunft aus Sicht des Kreuzes auf Golgatha? Alle, oder? Aus der Perspektive des Kreuzes sind alle unsere Sünden Zukunft gewesen. Und sie sind schon damals, vor fast 2000 Jahren, bezahlt und damit auch vergeben worden. Damit ist alles bereits gerechtfertigt, deine Sünden der Vergangenheit, deine Sünden der Gegenwart und deine Sünden, die du in der Zukunft erst noch tun wirst. Ist das genial? Jesu Blut ist viel wertvoller als die 300 Euro, dank derer Hans-Peter immer wieder einen Kaffee bekommt. Deswegen wirst du auch nicht mit Kaffee abgespeist, sondern du erhältst Vergebung und das ist viel, viel wertvoller. Gibt es einen Haken? Nun ja. Die Vergebung, die wird dir nicht so einfach unaufgefordert ins Haus geschickt. Aber wenn du sagst, dass du sie haben willst, dann kriegst du sie auch. Wie Hans-Peter seinen Kaffee und ein Stück Kuchen noch dazu. Nun aber zurück zu unserem Miteinander. Wie bedrohlich für unser Wohlergehen Unvergebenheiten sind und wie heilsam die Vergebung sein kann. Kennst du die Broken-Windows-Theorie? Damit meint man Folgendes. In Amerika hat man festgestellt, dass wenn man in einem Stadtteil ein zerbrochenes Fenster nicht zeitnah repariert, dass das bald viele weitere zerbrochene Fenster nach sich zieht und auf solche Weise ein Stadtteil ganz schnell verslammt. Deshalb heißt dort die Empfehlung, sofort handeln, sofort das zerbrochene Fenster reparieren, denn so werden Folgeschäden vermieden und der Stadtteil bleibt intakt. Übertragen auf dich und das Thema Vergebung heißt das, deine Seele bleibt intakt, deine Seele bleibt gesund. Diese Empfehlung kannst du auch schon in der Bibel lesen, in Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Auch das heißt ja, sofort handeln, damit es sich nicht weiter eingräbt, damit es schon bald wieder vergessen sein kann. Zugegeben, wenn du zornig bist, dann fühlt es sich vielleicht gerade nicht so an, als ob du der wärst, der jetzt dran wäre, etwas zu tun. Sehr wahrscheinlich fühlt es sich mehr danach an, soll der andere doch mal kommen und sich entschuldigen. Aber Vergebung ist in allererster Linie eine Entscheidung und kein Gefühl. Das ist genau wie bei Liebe. Glaubst du, Jesus hat sich damals danach gefühlt, als er am Kreuz sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? In dem Moment hat sich Jesus sicherlich nicht danach gefühlt. Er hat sich dafür entschieden. Mit der Empfehlung aus Epheser 4, Vers 26 mache ich persönlich sehr gute Erfahrungen. Ich mag nicht einschlafen, wenn noch etwas ungeklärt ist. Ich schlafe viel besser und mir geht es auch viel besser, wenn alles geklärt und auch vergeben ist. Mit meiner Frau hat das erst ein paar Mal nicht geklappt. Ich weiß nicht genau, wie oft. Was ich aber genau weiß, sonst praktizieren wir das. Und immerhin sind wir schon über 30 Jahre zusammen. Keine so schlechte Quote, wie ich finde. Es ist nicht immer einfach zu vergeben. Manchmal ist es ungeheuer schwer, aber du befreist damit mindestens einen Gefangenen, und zwar dich selbst. Versöhnen, da gehören immer zwei dazu. Vergeben, das kannst du auch alleine. Aber der hat sich doch noch gar nicht entschuldigt. Papalapap, gib einen Vorschuss. Vergib schon vor der Entschuldigung. So wie Gott auch dir schon im Voraus vergeben hat, das haben wir ja gerade gehört. Er hat das schon vor fast 2000 Jahren gemacht. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach zu vergeben. Manchmal ist es ungeheuer schwer. Ein amerikanischer Facharbeiter, Max Ellerbusch, erzählt aus seinem Leben. Es war an einem hektischen Freitag. 6 Tage vor Weihnachten im Jahr 1958. Ich befand mich in meiner Elektrowerkstatt und ich arbeitete fieberhaft, um die Festtage in Ruhe mit meiner Familie verbringen zu können. Plötzlich klingelte das Telefon und eine Stimme am anderen Ende teilte mir mit, dass unser 5-jähriger Sohn Craig von einem Auto überfahren worden ist. Um ihn herum stand eine Menge von Menschen, aber als ich auftauchte, wichen sie zurück. Craig lag mitten auf der Straße, sein lockiges blondes Haar wirkte nicht einmal zerzaust. Noch am gleichen Nachmittag starb er im Kinderkrankenhaus. An der Kreuzung bei der Schule war es passiert. Das Auto war so schnell gekommen, dass keiner es bemerkt hatte. Ein Schüler hatte noch geschrien, gewunken und einen Sprung machen müssen, um sein eigenes Leben zu retten. Der Wagen hatte nicht einmal gebremst. Meine Frau Grace und ich fuhren von der Klinik durch die weihnachtlich beleuchteten Straßen nach Hause. Wir konnten einfach nicht fassen, was geschehen war. Es dauerte bis zum Abend, als ich an dem unbenutzten Bett vorbeikam, bis mir die Wirklichkeit ins Bewusstsein drang. Plötzlich kamen mir Tränen, nicht nur wegen des leeren Kinderbettes, sondern wegen der Leere und wegen der Sinnlosigkeit des Lebens überhaupt. Von unseren 4 Kindern war es vor allem Craig, der uns mehr als die anderen half, die schönen Seiten des Lebens zu entdecken. Als Baby lächelte er so fröhlich in die Welt, dass die Menschen oft an seinem Kinderwagen stehen blieben. Wenn wir Besuche machten, war es der noch 3-jährige Craig, der unserer Gastgeberin sagte, Sie haben aber ein wunderschönes Haus. Bekam er etwas geschenkt, dann war er zu Tränen gerührt und gab es an das erste Kind weiter, das ihn darum beneidete. Wenn solch ein Kind sterben muss, so dachte ich, als ich mich in der Nacht nach jenem verhängnisvollen Freitag im Bett von einer Seite auf die andere wälzte, wenn solch ein Leben in einer Minute ausgelöscht werden kann, dann ist das Leben an sich bedeutungslos und der Glaube an Gott eine Selbsttäuschung. Am Morgen hatte meine Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit eine Zielscheibe gefunden. Ein blinder Hass auf den Menschen, der uns das angetan hat, erwachte in mir. Die Polizei hatte ihn inzwischen in Tennessee verhaftet. George Williams hieß er und er war erst 15 Jahre alt. Die Polizei hatte in Erfahrung gebracht, dass er aus einem zerrütteten Zuhause kam. Seine Mutter hatte eine Arbeit in Nachtschicht übernommen und schlief tagsüber. An diesem Freitag hatte George Williams die Schule geschwänzt, während seine Mutter schlief, deren Autoschlüssel genommen, und er war mit Vollgas die Straße hinuntergerast. Mein ganzer Zorn über ein blindes Schicksalswalten schien sich auf den Namen George Williams zu konzentrieren. Ich rief unseren Anwalt an und bat ihn, George Williams schärfstens anzuklagen. Versuchen Sie zu erreichen, dass er als Erwachsener behandelt wird. Die Jugendgerichte sind einfach nicht streng genug. So sah meine Gemütsverfassung aus, als sich etwas ereignete, das mein Leben plötzlich völlig veränderte. Ich kann es nicht erklären, ich kann es nur beschreiben. Spät in der Nacht von Samstag auf Sonntag lief ich im Vorraum unseres Schlafzimmers auf und ab. Ich hatte die Fäuste gegen die Schläfen gepresst. Ich fühlte mich elend und schwindlig und müde, so entsetzlich müde. O Gott, betete ich, zeige mir, warum das geschehen musste. Und genau in diesem Augenblick, zwischen einem und dem nächsten Schritt, wurde mein Leben verwandelt. In der inneren Helle dieses Augenblicks stand plötzlich eine besondere Gewissheit vor mir. Grace saß aufrecht im Bett, als ich die Tür zum Schlafzimmer öffnete. Sie las nicht, sie tat nichts. Sie sah einfach nur geradeaus, wie sie es seit Freitagnachmittag fast die ganze Zeit getan hatte. Ich nahm ihre Hand und versuchte ihr zu sagen, dass die Welt nicht vom blinden Zufall beherrscht werde, dass das Leben einen Sinn habe, dass das Leiden auf dieser Erde nicht das Ende sei, sondern zu einem Glück führe, weit über unsere kühnsten Hoffnungen hinaus. Heute Abend, so sagte ich ihr, hat Craig uns nicht mehr nötig. Aber ein anderer braucht uns, George Williams. Es ist Weihnachten. Vielleicht gibt es im Jugendgefängnis keine Weihnachtsgeschenke für ihn, wenn wir ihm keine schicken. Grace hörte zu, starrte mich dabei still und unentwegt an. Plötzlich brach sie in Tränen aus. Ja, sagt sie, das ist richtig. Es ist das erste Richtige seit Craigs Tod. Und es war recht so. George entpuppte sich als intelligenter, verwirrter und einsamer Junge, der einen Vater ebenso nötig hatte wie ich einen Sohn. Er bekam sein Weihnachtsgeschenk und seine Mutter erhielt eine Schachtel mit Grace guten Weihnachtsplätzchen. Wir beantragten seine Freilassung und erwirkten sie auch einige Tage später und unser Heim wurde sein zweites Zuhause. Nach der Schule arbeitete er bei mir in der Werkstatt. Er traf sich zu den Mahlzeiten mit uns am Küchentisch und ist Diane, Michaela und Ruth Carroll ein großer, guter Bruder. Spürst du die Kraft der Vergebung in dieser Geschichte? Bei allen Beteiligten? Darum geht es. Gott möchte uns gelingendes Leben schenken. Und das verhindern wir, wenn wir nicht vergeben. In einer zweiten Geschichte schauen wir uns das von einer anderen Seite aus an. Langsam quält sich die Provinzbahn durch das Bergland. Die alte Dampflok schnauft und stöhnt. Sie hat offenbar Mühe, die Reisenden an ihre Ferienorte zu bringen. Überall sieht man frohe und erwartungsvolle Gesichter, doch in einem Abteil, da sitzen zwei Männer, da sieht es anders aus. Der Jüngere scheint sehr nachdenklich zu sein, ja überhaupt nicht glücklich. Er muss irgendwas Schweres auf dem Herzen haben. Der Mitreisende betrachtet ihn nachdenklich und fängt dann schließlich an, naja, wie man so anfängt, vom Wetter zu reden, von der schönen Landschaft, und er versucht irgendwie ein Gespräch anzufangen mit seinem traurigen Gegenüber. Und schneller als er gedacht hat, schmilzt das Eis. Der so ernst aussehende, so unruhig und aufgewühlt wirkende junge Mann fängt seinerseits zu erzählen an. Zunächst scheu, stockend, mit einigen Pausen, aber dann, als er bemerkt, dass es nicht nur Neugierde ist, sondern echtes Interesse, strömen die Worte aus ihm heraus wie aus einem lange verschlossenen gewesenen tiefen Schacht. Ja, ich habe im Gefängnis gesessen, jahrelang, und heute Morgen bin ich entlassen worden. Ich bin nun auf der Fahrt nach Hause. Was für eine Schande habe ich über meine Familie gebracht. All die vielen Jahre haben sie mich nicht einmal besucht und geschrieben, naja, ganz selten mal. Aber ich nehme es ihnen nicht übel, ich habe ihre Liebe einfach verscherzt. Naja, vielleicht haben sie mich auch nicht besucht, weil die Reise so teuer war. Und Briefe wurden bei uns zu Hause eh ganz selten geschrieben. Ach, und ich hoffe doch so, dass sie mir verzeihen. Aber es sieht gar nicht danach aus, wie ich mein ganzes vergangenes Leben nur hasse und bereue. Es ist so furchtbar. Erregt verbirgt er sein Gesicht hinter seinen Händen. Nach einer Weile fährt er fort. Um es meinen Eltern leichter zu machen, habe ich ihnen einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief habe ich ihnen vorgeschlagen, sie möchten mir doch ein Zeichen wenigstens geben, an dem ich erkennen kann, wie sie zu mir stehen. Wenn der Zug direkt an unserem Hof vorbeifährt, dann wäre da eine Möglichkeit. Ich schrieb ihnen, wenn sie mir verziehen haben, dann sollten sie an dem großen Apfelbaum, der direkt an den Gleisen steht, so ein weißes Band anbringen. Und wenn sie mir nicht verziehen haben, ja, dann eben nicht. In diesem Fall weiß ich auch nicht. Werde ich im Zug bleiben, weiterfahren? Ich weiß auch nicht, wohin, irgendwohin. Und während der Fahrt wird seine Erregung größer. Der Heimatort rückt näher und die Spannung, die scheint unerträglich zu werden für diesen jungen Mann. Er bringt es kaum noch über sich, aus dem Fenster zu schauen, um zu entdecken, woran er denn nun ist, was denn nun passiert. Jetzt kommt schon die Brücke, dann die Schranke, die ersten Häuser und dann, nun tauscht der andere mit ihm den Sitzplatz und verspricht ihm, ich achte auf den Apfelbaum, ich pass auf. Und gleich darauf legt er dem jungen Mann die Hand auf den Arm und sagt, da ist er. Und dann kann er nur noch flüstern, denn seine Stimme ist tränenerstickt. Alles in Ordnung, der ganze Baum ist voller weißer Bänder. Im selben Augenblick schwindet alle Bitternis, alle Sorge, alle Angst, alle Bekümmernis. Beiden ist, als hätten sie ein Wunder erlebt. Der junge Mann ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. So sehr strahlen jetzt seine Augen. Hier ist die Kraft der Vergebung auf der anderen Seite. Was muss das für ein Gefühl sein, diesen Baum zu sehen, voller weißer Bänder. Und ich bin mir sicher, Gott hat auch für dich einen solchen Baum geschmückt. Mach dir das bewusst. Und wenn es noch eines weiteren Beweises der Kraft von Vergebung bedarf, dann schaut mit mir einen kleinen Film. Es ist eine Reportage aus dem Gerichtssaal. Angeklagt ist Gary Ridgway, 48-facher Frauenmörder. Das Wort haben die Angehörigen der Opfer. Der Film ist auf Englisch, aber ich habe Untertitel eingefügt.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother. She was a wife. She was a sister. And we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal.
I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Praktizieren wir das? Gehört es zu unserem Alltag, um Vergebung zu bitten und auch jemandem bewusst zu vergeben? Könnte es sein, dass wir solche Gespräche nicht führen, sondern lieber stille Vorwürfe machen, enttäuscht sind, verletzt sind, uns voneinander zurückziehen? Die einen mit deutlich spürbarer Aggression und Aversion gegenüber dem anderen. Andere können sehr gut schauspielern und begegnen sich freundlich nach außen hin, aber haben aber innen eine Blockade. Kann es sein, dass Einzelne von uns sich aus dem Weg gehen? Ich vermute, dass es viel zu oft gar nicht zu diesem Ich-vergebe-dir-Dialog kommt, weil kein konstruktiver Dialog gesucht wird und es die Bitte um Vergebung nicht gibt. Kann das sein? Ich befürchte, dass sich viel zu viele an solche Situationen gewöhnen und sich der Tragweite oft nicht bewusst sind, wenn man es einfach so lässt, wie es ist. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Ein paar Fragen zur Selbstbeantwortung. Gibt es Menschen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, von denen du dir wünschst, dass sie ihren Fehler, ihre Schuld dir gegenüber einsehen und dich um Vergebung bitten? Wann hast du das letzte Mal bewusst einem anderen vergeben? Oder umgekehrt, wann hast du das letzte Mal jemanden um Vergebung gebeten, außer Gott? Gibt es jemanden, von dem du weißt oder ahnst, dass er dir einen Vorwurf macht? Bring es in Ordnung, gründlich. Unkraut, was man nur an der Oberfläche ausreißt und lässt die Wurzeln drin, das schlägt wieder aus und es kommt immer wieder. Nenn die Dinge beim Namen, kein Wischiwaschi. Schuld ist immer konkret. Vergeben heißt nicht in jedem Fall auch vergessen. Man kann sich nicht zwingen, Dinge zu vergessen, die geschehen sind. Und manchmal ist das auch nicht klug. Wenn ein Krokodil dir die eine Hand abbeißt, dann kannst du ihm vergeben. Aber du solltest es nicht vergessen, denn das Krokodil bleibt ein Krokodil und es könnte dich die andere Hand kosten. Oft ist Vergessen aber auch gut. Schuld, die immer wieder hochpoppt, die kann keiner gebrauchen. Wie hält es Gott mit dem Vergessen? Wie macht er es uns vor? Er sagt es uns in Jesaja 43, Vers 25. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben aus freien Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen. Und im Psalm 103, Vers 12 heißt es, so fern der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Da steht nicht Norden und Süden. Ist dir das aufgefallen? Da steht Osten und Westen. Ja, wäre denn das ein Unterschied? Ja, klar. Denn Norden und Süden, die haben eine feste Entfernung von Pol zu Pol, die ist überbrückbar. Ost und Westen dagegen, die sind ohne Ende. Da geht es immer wieder um den Globus, um den Äquator herum. Da kommt man nie an. So weit weg wirft Gott unsere Schuld. So weit weg wirft er unsere Schuld von sich fort, damit sie nie wieder auftaucht. Ein letztes Beispiel, wie Gott mit Vergessen umgeht. Er stellt David, ausgerechnet David, als Musterbeispiel für andere Könige dar und sagt über ihn gegenüber Jerobeam, David hat mir unverbrüchlich die Treue gehalten und alle meine Gebote beachtet. Und nur getan, was mir gefällt. Moment mal, das ist doch komisch, wenn man sich vergegenwärtigt, was David sich so alles geleistet hat. Was lernen wir daraus? Gott wird niemals eine Sünde ausgraben, die er einmal vergeben hat. Wenn Gott vergibt, dann serviert er diese Sünde nicht noch einmal. Sie ist gestrichen und sie wird nicht noch mal erwähnt. Kommen wir zum Schluss. Vergeben, vergessen, vertrauen. Vertrauen ist heilsam. Vertrauen ist erstrebenswert. Vertrauen ist eine Wohltat für dich und dein Gegenüber. Auch Vertrauen kann man nicht erzwingen. Wird es einem entgegengebracht, ist es ein Geschenk und eine Verantwortung. Eigenes Vertrauen, das muss sich entwickeln. Es braucht Zeit. Es basiert auf Erfahrungen, die man mit einem anderen macht. Vertrauen auf Gott oder Vertrauen in Gott ist in jedem Fall gerechtfertigt und wird nie enttäuscht. Das heißt nicht, dass Gott alles so macht, wie man es sich vorstellt. Aber wir dürfen zweifelsfrei wissen, dass Gott nur gute Absichten mit uns hat und er die größeren Zusammenhänge im Blick hat. Und dass alles, was wir hier in unserem irdischen Leben vielleicht hin und wieder als Enttäuschung wahrnehmen, dass dies aus ewiger Perspektive ziemlich unbedeutend ist. Vertrauen heißt Glauben. Vertrauen heißt, sich weit zu öffnen. Vertrauen heißt, sich anvertrauen. Jean-François Gravelier, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Blondine, war ein berühmter Hochseilartist. Am bekanntesten dürften seine spektakulären Überquerungen der Niagara-Fälle sein, bei denen er auf einem 335 Meter langen Hochseil 50 Meter über dem Wasser balancierte. Seine Vorstellungen wurden von Massen von Zuschauern verfolgt. Und Blondine steigerte bei seinen Vorstellungen meisterhaft die Spannung. Zuerst kam eine relativ einfache Überquerung mit einer Balancestange. Dann warf er diese Stange weg und vollbrachte die verschiedensten Kunststücke. Im Jahr 1860 kam eine königliche Reisegesellschaft aus Großbritannien, um seine Vorstellung anzusehen. Blondine überquerte das Seil zunächst auf Stelzen, dann mit verbundenen Augen. Das nächste Mal machte er auf halbem Weg Halt, um sich mitten auf dem Hochseil ein Spiegelei zu braten. Kreativ ist er, dieser Mann. Dann holte er sich unter dem Jubel der Menge eine Schubkarre, schob sie über das Hochseil auf die andere Seite und wieder zurück. Anschließend nahm er einen großen Sack Kartoffel, packte den in die Schubkarre, wieder über das Seil, hin und zurück. Die Begeisterung der Zuschauer kannte keine Grenzen. Danach ging er zu der königlichen Gesellschaft, trat vor den Herzog von Newcastle und fragte ihn: Glauben Sie, dass ich in dieser Schubkarre auch einen Menschen über dieses Seil transportieren kann? Ja, sicher, das glaube ich, erwiderte der Herzog. Dann steigen Sie ein, gab Blondine zurück. Die Zuschauer hielten den Atem an. Der Herzog von Newcastle nahm diese Aufforderung aber nicht an. Gibt es sonst jemanden hier, der mir vertraut, sagte Blondine in die Menge. Niemand hatte den Mut dazu. Schließlich kam eine kleine ältere Dame und stieg in die Schubkarre. Und Blondine schob sie über die Niagara-Fälle und wieder zurück mit verbundenen Augen. Es stellte sich heraus, dass diese alte Dame Blondines Mutter war. Sie war die Einzige, die bereit war, ihr Leben in seine Hände zu legen. Und so wünscht sich Gott auch deine Bereitschaft, dass du dein Leben in seine Hände legst. Er meint es gut mit dir. Er will dich retten. Er hat dein Vertrauen verdient. Er will dich vor den Abgründen des Lebens, vor den Niagara-Fällen und noch größeren Stürzen bewahren. Und sei es, indem er dich in eine Schubkarre setzt und auf einem ganz schmalen Seil sicher auf die andere Seite bringt. Wichtig dabei ist, dass du es mit dir geschehen lässt, dass du dich ihm anvertraust und auf seine Empfehlungen hörst. Sie dienen deiner Rettung. Vergeben ist nicht viel wert, wenn man nur darüber redet. Vergeben ist sehr, sehr wertvoll, wenn wir es praktizieren. Daher nochmal die Fragen. Gibt es jemanden, von wem du weißt oder ahnst, dass er dir einen Vorwurf macht? Wann wirst du auf diesen Menschen zugehen? Gibt es Menschen innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, von denen du dir wünschst, dass sie ihren Fehler, ihre Schuld dir gegenüber einsehen und dich um Vergebung bitten? Wann wirst du auf diese Menschen zugehen? Meine herzliche Bitte an dich. Tu dir selbst den Gefallen und geh auf die Person oder wenn es mehrere sind, die Personen zu und bitte um Vergebung oder vergib ihnen. Nicht still, sondern indem du mit ihnen sprichst. Tust du mir, dir, diesen Gefallen mit Gottes Hilfe? Amen.